Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Politiker brauchen immer weniger Kompetenz, sondern die brauchen halt guten Social-Media-Auftritt und die müssen halt markige Sprüche stellen. Also wir nennen das in der Psychologie Katastrophenmodus, dass die klassischen Medien immer unglaubwürdiger werden. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass die Politik immer mehr mit Psychiatrie zu tun hat. Ich habe vor kurzem mit einer Grünpolitiker diskutieren müssen. Die sagte dann, ja, es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Migranten fast keine Kriminalität haben, sondern eigentlich nur ganz andere.
Herzlich willkommen, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Mein Name ist Philipp Hopf. Herzlich willkommen auch an Sie, Dr. Raphael Bonelli.
Danke sehr.
Herr Bonelli, bevor wir gleich in das äußerst interessante Thema einsteigen, möchte ich Sie kurz unseren Zuschauern vorstellen. Herr Bonelli, Sie sind Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und waren Leiter des neuropsychiatrischen Ambulanz der Grazer Universitätsklinik für Psychiatrie. Heute arbeiten Sie in Ihrer eigenen psychotherapeutischen Praxis und sind Autor mehrerer Bestseller, so zum Beispiel Tabu, Die Weisheit des Herzens, Bauchgefühle oder auch Die Kunst des Ankommens, in denen Sie den teils negativen Veränderungen der Gesellschaft auf den Grund gehen und Lösungsvorschläge anbieten. Da möchte ich gleich mal zu meiner ersten Frage kommen. Herr Dr. Bonelli, seit Jahren wird unsere Gesellschaft, ja, man kann sagen, in einen Panikmodus versetzt, einen Dauerpanikmodus. Sei es der Klimawandel, Corona oder der nahende Krieg mit den Russen, der quasi jederzeit auf uns zukommen kann. Dort hatte ich auch jetzt wieder spannende Interviews im TV gesehen, seit den Friedensverhandlungen in Anchorage zwischen Trump und Putin, dass gerade deutsche Journalisten sagen, wir müssen uns vorbereiten, dass wir deutsche Truppen jetzt schicken. Also auch wieder hier ein ständiges Angstmachen, einen Zustand der dauerhaften Alarmiertheit nicht nur auslösen, sondern ja dauerhaft zu halten. Es vergeht also kaum ein Tag, in dem nicht das Armageddon heraufbeschworen wird. Welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach diese ständige Angstmacherei auf unsere Gesellschaft und sehen Sie dabei schon Folgen in Ihrer täglichen Arbeit mit Ihren Patienten?
Das sind sehr wichtige Fragen. Also wir nennen das in der Psychologie Katastrophenmodus. Das, was Sie hier so angeschnitten haben, diese Angst, diese ständige Angst. Und der Mensch kann auf Katastrophenmodus umschalten. Das ist auch ganz normal, damit er entweder flieht oder kämpft. Fight or flight nennt man das, nicht? Also der Mensch ist sozusagen ganz konzentriert auf die Gefahr. Und das geht gut ein paar Tage, möglicherweise ein paar Wochen, idealerweise ein paar Stunden und dann wehrt er sich und dann ist das erledigt. Aber was wir jetzt erleben, ist eigentlich seit 5 Jahren, wie Sie schon selber sagen, durchgängig. Eine Art von Angstmache, die natürlich auch bei vielen nicht mehr ankommt. Nicht? Also ich glaube, man müsste jetzt genau unterscheiden, was macht das mit wem genau. Nicht? Also es gibt so Menschen, die das eins zu eins glauben. Ich kann mich gut erinnern an einen Patienten, der gekommen ist nach den amerikanischen Wahlen und der gesagt hat, er ist jetzt schwer depressiv und völlig fertig, weil Donald Trump hat die Wahl gewonnen und das verändert sein Leben. Da habe ich gefragt, sind Sie Amerikaner? Sagt er, nein, er ist Deutscher. Aber das ist so schlimm, er kann sich jetzt kaum mehr aus dem Bett bringen. Und der war dann wochenlang schwer depressiv, weil er ja eigentlich den Weltuntergang schon gesehen hat. Also je mehr man diese Narrative glaubt, umso mehr verfällt man auch der Angst. Und wir sehen das ja immer mehr auch in Talkshows, dass es Menschen gibt, die das wirklich absolut inhaliert haben, die mit kreischender und dramatischer Stimme, wir würden in der Psychologie eher sagen hysterisch, nicht? Also so die Emotionen nach außen tragend von diesen Gefahren reden. Und all die Gefahren, die Sie jetzt genannt haben, werden da auch eben sehr verstärkt, um die Menschen aus dem Tritt zu bringen. Aber natürlich gibt es auch die Gegenseite, die sozusagen diese gesunde Immunität gegen die ständige Angstmacherei. Und das merke ich auch, dass Menschen dann auch das nicht mehr erreicht. Nicht? Also das ist jetzt der dritte Weltkrieg unmittelbar bevorsteht und dass Putin bald in Berlin einmarschiert, das glauben am Ende des Tages doch viel weniger Leute, als es gewünscht wäre, nicht? Also diese ständige Panik hat halt zur Folge, dass man das auch immer weniger glaubt. Und was halt noch dramatischer ist, dass die klassischen Medien immer unglaubwürdiger werden. Das finde ich eigentlich bedauernswert, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben.
Ich denke, das ist sehr, sehr hart erarbeitet und absolut verdient, dass wir diesen Zustand des Medienmisstrauens heutzutage haben. Da haben die quasi 24/7 dafür harte Arbeit geleistet. Herr Dr. Bonelli, es gibt interessante Experimente über die epigenetische Vererbung von Angstreaktionen. Da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Und zwar gibt es ja dieses Diaz-Ressler-Experiment. In diesem hat man Mäuse mit Elektroschocks konditioniert, indem man diese Schocks immer dann ausgelöst hat, wenn die Mäuse einen bestimmten Ton oder Geruch vernehmen konnten. Die Nachkommen dieser Mäuse zeigten dann beim Auftreten dieser Gerüche oder Töne Angstreaktionen, und zwar obwohl sie selbst nie diese Elektroschocks erlitten haben. Meine Frage dazu: Könnten die Auswirkungen dieser permanenten Angstbeschallung auch beim Menschen weitervererbt werden, und wie könnten sich diese äußern? Ich möchte noch eine Frage dazu geben, wenn Sie die dann vielleicht im Laufe Ihrer Antwort auch angehen könnten. Das würde ja bedeuten, dass, das ist ja fast schon esoterisch, dass über Generationen Traumas weitervererbt werden.
Ja, ich glaube, ja, also das müssen wir jetzt langsam abarbeiten, diese Frage, weil natürlich sind Mäuse und Ratten noch keine Menschen, das muss man sagen. Und so ein Experiment kann man auch nicht eins zu eins umlegen, aber es ist ein interessanter Punkt, weil es eigentlich relativ unglaubwürdig klingt. Aber über die Epigenetik geht schon einiges, aber es gibt schon auch andere Einflüsse. Aber was wir schon lang wissen, jetzt gehen wir zurück zum Menschen, ist, dass ängstliche Eltern ängstliche Kinder zeugen, nicht? Also das ist an und für sich schon erwiesen. Die Angst wird auch genetisch, also die Disposition zur Angst wird teilweise auch genetisch weitergegeben, aber vor allem sind es die Umwelteinflüsse. Das heißt, eine überängstliche Mutter und ein überängstlicher Vater, der unter dem Kind ständig wacht und aufpasst, dass es sich nicht wehtut und aufpasst, dass es nicht runterfällt oder wie ein Helikopter eben über dem Kind ist. Das ist vollkommen bekannt, so ein Helikopter. Elternteil ist einer, der dem Kind eigentlich mehr schadet als nutzt. Außerdem werden die Kinder dadurch immer unselbstständiger und tollpatschiger, nicht? Also ich habe da eine sehr spannende Erfahrung selber gemacht. Da wurden wir eingeladen in einen größeren Kreis, wo es nur 5 Kinder gab, 4 von uns, weil wir hatten damals nur 4 Kinder und eines von einem anderen. Und dieses andere Kind wurde von beiden Eltern extrem beschützt, weil die lang keine Kinder kriegen konnten, und die sind ständig um dieses Kind herumgelaufen. Von diesen 5 Kindern an diesem Nachmittag hat sich eines verletzt, und das war eben genau dieses. Und dann dachte ich mir zuerst einmal, gut, wenn das so ungeschickt ist, dann müssen die wirklich auf das Kind aufpassen. Aber tatsächlich ist es so, dass sie dieses Kind eigentlich in eine Unselbstständigkeit drängen, sodass dieses Kind gar kein Gefühl mehr hat, was ist gefährlich und was nicht, weil die Mama reißt mich ja eh rechtzeitig weg. Ne? Also das wissen wir schon lange in der Psychologie, dass sich die Angst überträgt, nicht, wenn ich ständig sage, du darfst nicht schaukeln, weil bei Schaukeln, wenn du da runterfallst, dann blutest du und dann stirbst du und alles Mögliche, nicht? Also dann entwickeln sich eben diese Katastrophenmodi, und die entwickeln sich halt jetzt nicht nur am Spielplatz, sondern auch rund ums Klima und rund um die Ukraine und rund um viele andere Themen, die halt jetzt gerade gespielt werden. Gerade halt bei Menschen, die das also ständig unkritisch rezipieren, ohne hier eine innere Bremse einzuschalten. Das heißt, das, was Sie sagen, ist auf jeden Fall wahr. Sie geben diese Ängste weiter in die nächste Generation, aber einschränkend muss ich sagen, die größten Ängste haben, haben praktisch auch keine Kinder. Nicht? Die letzte Generation sagt ja, sie verzichtet auf Kinder, sie sind ja die Letzten, weil eh alles so schrecklich ist. Während Menschen, die gelassener sind, halt logischerweise auch mehr Kinder haben. Wir haben ja selber 6 Kinder, und immer wieder fragen Leute, wie können Sie in diese schreckliche Welt bei diesen Zukunftsaussichten noch Kinder in die Welt setzen? Und wir sagen immer, eigentlich finden wir die Welt ganz schön. Also das heißt, ich glaube auch, dass der Optimismus Kinder macht und der Pessimismus und die Angst das auch ein Stück weit verhindern. Jetzt noch ein Pomo am Rande. Angst macht natürlich auch impotent, nicht? Also je mehr Angst ich habe, umso weniger bin ich überzeugungsfähig. Das ist aber jetzt nur so mit einem Schmunzeln gesagt. Also jedenfalls, Angst hat viele Facetten, die das menschliche Leben betrifft. Und das Wesentliche dabei ist ja immer, nach dem Gefühl der Angst die Vernunft einzuschalten und zu sagen, stimmt das überhaupt? Weil jede Angst muss vernünftig hinterfragt werden. Und ich merke, dass das mehr und mehr in Vergessenheit gerät. Unsere Angst ist kein Wahrsager der Wahrheit. Also Wahrsager der Wahrheit ist eine Tautologie, also ist kein Wahrsager, sagt nicht, sondern gibt uns eben nur mal ein Gefühl. Und jedes Gefühl des Menschen muss vernünftig hinterfragt werden, ist das überhaupt wahr? Stimmt das? Hat diese Angst Recht oder hat sie Unrecht? Und wenn Patienten vor mir Angst haben vor Fotos mit Spinnen oder Fotos mit Schlangen, dann hat die Angst ganz offensichtlich nicht Recht. Oder andere Patienten mit Höhenangst, die Angst haben vor einem geschlossenen Fenster, weil es dann so runtergeht, nicht? Dann ist diese Angst irrational. Sie hat nicht Recht. Also es gibt Ängste, die haben nicht Recht. Und die Klimaangst aus meiner Sicht, also dass wir alles verbrennen und mehr oder weniger auf dem Planeten Sonne dann sitzen, diese Angst ist auch irrational, ganz klar, nicht? Und so muss man also, wenn die Angst kommt, muss man noch die Fähigkeit haben zu sagen, was sagt mir die Angst und hat sie überhaupt recht? Stimmt das überhaupt? Man muss die Vernunft einschalten. Und ich merke, je mehr Angst gemacht wird, umso weniger wird die Vernunft eingeschalten. Und jetzt das Extrem von diesem Vernunft nicht einschalten ist ja der Panikmodus. Ne? Der Panikmodus ist ja, wenn Sie in einem Fußballstadion aus irgendeinem Grund Panik machen, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder weil eine Schlägerei ist und die Leute laufen davon, dann ist diese Panik das Gefährlichste überhaupt. Da werden Menschen zu Tode getrampelt, da stürzen sich Menschen in den Tod, weil sie glauben, dass hinter ihnen auch der Tod ist. Also da wird es völlig irrational. Das heißt, die Angst, wenn wir die nicht im Griff halten, dann ist die im Grunde suizidal, also sehr, sehr gefährlich.
Herr Dr. Bonelli, wenn Sie so ausführen, da möchte ich mal eine provokante Frage stellen. Es gibt ja so etwas wie eine natürliche Auslese. In der Natur kommt diese ganz normal vor. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Leute, die eigentlich am ängstlichsten sind, weil sie, um das mal polarisierend zu sagen, jeden Blödsinn glauben, wenn die sich entscheiden, keine Kinder mehr zu kriegen, dann ist das doch die natürliche Auslese. Die Schwachen, die wirklich glauben, dass wir jetzt morgen vor dem Untergang stehen, entscheiden sich freiwillig dazu, keine Kinder mehr zu kriegen. Sie werden somit irgendwann aussterben, während die Positiven, die optimistisch in die Zukunft schauen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Sie sprachen ja auch schon quasi von Potenz. Wenn ich quasi nicht verängstigt durch die Welt laufe, bin ich potenter, damit zeugungsfähiger, damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Kinder habe. Ist das dann nicht langfristig auch eine bessere Sache, wenn ich widerstandsfähig bin und sage, ja, ich bejahe das Leben, ich sehe das Positive und mein Couleur an Leuten mit der ähnlichen Denkweise zeugt daher mehr Kinder und die, die verängstigt sind, somit Schwache der Gesellschaft, zeugen keine Kinder, dann bekomme ich doch langfristig eine bessere Auslese.
Was die Angst betrifft, ist das mit Sicherheit so. Das ist mit Sicherheit so. Nur insgesamt müssen wir, wenn wir uns Deutschland und Österreich anschauen, bekommen wir ja seit 50 Jahren ungefähr, seit meiner Geburt bekommen wir zu wenig Kinder. Ne? Aber also wenn wir uns jetzt nur auf die Angst konzentrieren, ist das sicher so. Also diese Menschen, die in diese böse, böse Welt mit keiner Zukunft, keine Kinder mehr setzen wollen, also die sterben aus. War die Frage ist nur, wer genau kommt nach? Das ist aber die nächste Frage, nicht? Aber prinzipiell glaube ich schon, dass die Optimisten sich vermehren werden. Das ist so. Zumindest die, die nicht so auf diese Angstschiene aufgesprungen ist. Aber ich würde noch gern darüber nachdenken als Psychiater, warum machen Menschen so gerne Angst? Weil ich nehme da auch was Lustvolles wahr. Also gerade bei Corona habe ich wahrgenommen, in der Stadt Wien war ja besonders radikal und hat selbst da noch auf Masken beharrt, dass das schon erstens einmal klar war, dass es nichts hilft und zweitens einmal alle anderen schon aufgehört haben damit. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass diese Lust an der Macht zu sagen, du musst jetzt eine Maske tragen. Ich befehle dir, eine Maske zu tragen. Das hatte sowas sadistisch, narzisstisches. Das fand ich immer sehr beeindruckend. Und jetzt, ich sehe das jetzt auch manchmal, dieser Fear-Porn, diese Angstmache rund um das Klima, nicht? Also wir hatten ja jetzt den kältesten, also gefühlt, muss ich jetzt sagen, den kältesten Juli, den ich mich erinnern kann. Und da war dann immer, er ist zwar kalt, aber in Wirklichkeit ist er warm, wir merken es noch nicht. Aber jetzt waren dann ein paar Tage im August warm und jetzt ging dann die Orgel wieder extrem los, nicht? Also, ich bin total fasziniert und man kann gar nicht sagen, Gott sei Dank ist es endlich einmal warm geworden. Das ist ja schon fast eine Blasphemie, wenn man sowas sagt, weil wir ja demnächst verbrennen werden. Nicht? Und da fällt mir auf, dass da ist auch Lust dabei. Also das ist jetzt nicht nur so schrecklich, wir verbrennen, weil das kann ja keiner glauben, sondern ich glaube, man fühlt sich auch, einerseits ist es die Lust, auf der besseren Seite zu sein. Das ist ja moralischer Narzissmus, heißt, ich bin moralisch überlegen. Wenn ich dieser Meinung bin, also wenn ich auch Angst um das Klima habe, dann bin ich ein guter Mensch und dann kann ich ohne Probleme Ehe brechen und sonstige Schweinereien machen, weil ich ohnehin schon ein guter Mensch bin und alles andere ist egal. Aber die da jetzt nicht mitmachen, die sind die ganz, ganz Bösen. Also so ist der Mechanismus und ich glaube, wir sollten das wirklich einmal, und dann gibt es natürlich die Profiteure der Angst. Ich meine, die gab es immer schon, nicht? Also je mehr man Angst gemacht hat, umso mehr kann man ja Menschen in der Angst in eine Richtung schieben. Das wissen ja alle Diktaturen, dass sie diese, einerseits die Unklarheit und andererseits die Angst, das sind ja Mittel der Macht. Nicht? Also wenn das Volk in Angst lebt, dann wird es sich nicht, dann wird es nicht aufbegehren, sondern dann wird es kuschen und dann wird es schön, schön brav klein bleiben. Nicht? Also die Angst ist schon auch ein mächtiges Mittel, dass die Machthaber in der Hand haben und dass sie gerne benutzen. Nicht? Und jetzt natürlich, wir sind in keiner Diktatur, das ist mir schon klar. Aber das sind diktatorische Mechanismen, das muss man schon klar sagen.
Herr Dr. Benelli, wir kennen ja alle bestimmt Situationen, in denen sich Familienmitglieder oder Freunde über die tägliche Politik echauffieren und sagen, wie furchtbar alles ist. Das nimmt auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum, wenn wir mal die Schweiz auslassen, denen geht es noch deutlich besser, nimmt das immer weiter zu, die Zahl der Unzufriedenen. Und doch, wenn sie dann zur Wahlurne gehen, wie ein geprügelter Hund, wieder das Gleiche tun, was sie davor getan haben. Also sie sagen zwar, es ist alles furchtbar, es ist schlimm, wie sich die Gesellschaft verändert hat, aber sie machen dann wieder das Kreuz am gleichen Fleck, bei der gleichen Partei. Das ist ja schon so etwas wie eine Art Stockholm-Syndrom. Ja? Also den Vergewaltiger huldigen regelrecht. Man beschwert sich zwar über ihn, aber wenn es dann wieder darum kommt, ihn abzulösen, nein, ich mache wieder das Gleiche. Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass in Deutschland, ich möchte das jetzt mal nur für die deutsche Gesellschaft, warum man quasi der Definition des Wahnsinns, wenn wir Albert Einstein nehmen, der hat ja gesagt, die Definition des Wahnsinns ist immer und immer wieder und wieder das Gleiche zu tun und dabei jedes Mal quasi etwas anderes zu erwarten. Warum ist das so? Leiden wir da alle daran? Ist das eine Art Angst vor der Veränderung?
Ich würde sagen, das ist eine Folge der Tabuisierung. Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, aber wir haben ja, glaube ich, ein bisschen Zeit. Als Ausländer und als Beobachter Deutschlands, ich bin zwar jetzt prinzipiell ein unpolitischer Mensch, aber ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass die Politik immer mehr mit Psychiatrie zu tun hat. Und besonders in Deutschland, aber auch in Österreich, also in Deutschland, sehe ich ja mal einen starken linken Block. Der ist gut organisiert, da gibt es drei Parteien oder wenn man will, also gewisse, sagen wir mal drei Parteien, die sind ganz klar links und die unterscheiden sich eigentlich auch nur rudimentär. Dann gibt es eine Mitte und dann gibt es eine rechte Partei, nicht? Und die Mitte, also eigentlich ist die Mitte das Zünglein an der Waage im Moment, ist es ja die größte Partei, nicht nach den Umfragen, sondern nach dem letzten Wahlergebnis. Und die sind das Zünglein an der Waage. Normalerweise kann das Zünglein an der Waage rechts und links miteinander ausspielen und die eigene Politik machen, die konservative Politik. Haben sie aber nicht gemacht. Warum? Weil in Deutschland eben der Clou gelungen ist, dass die Linken die Rechten dämonisiert haben, während die Rechten die Linken nicht dämonisieren konnten, weil die Medienlandschaft, da gibt es hinreichend wissenschaftliche Studien dazu, universitäre Umfragen, die zeigen, die Medienlandschaft ist sehr klar in linker Hand. Und Das Problem ist jetzt, dass konservative Politiker trotzdem die linke Medienlandschaft konsumieren und glauben, das ist der Wähler. Also hier spricht der Wähler. Und deswegen shiftet die CDU immer weiter nach links. Also das ist richtiggehend erschreckend, das zu beobachten. Also für Konservative, die Konservativen sind in Wirklichkeit in Deutschland und auch in Österreich schon heimatlos, weil die CDU schon so weit weg ist vom Konservativen, dass die Rechten eigentlich gar nichts anderes machen müssen, als nur nachrücken. Also ein Franz Josef Strauß hätte keine Chance mehr in der CSU zum Beispiel, nicht? Oder sie können eigentlich jeden Politiker der Vergangenheit nehmen, Adenauer und so weiter, die hätten alle keine Heimat mehr mit dem, was sie da gesagt haben, wäre man in der CDU heutzutage sofort gecancelt, nicht? Und die AfD, die eigentlich sehr geschickt die konservativen Wähler aufsammelt, leider halt auch sehr radikale Ränder hat, die wird dadurch immer größer. Und das Erstaunliche ist, dass sich die Medien dadurch eigentlich selbst abschießen, weil sie einfach immer unglaubwürdiger werden, besonders für das AfD-Stammwählerpotenzial. Aber Sie fragen jetzt, warum Konservative immer noch konservativ wählen. Das kann ich Ihnen sagen, weil diese Aversion gegen die Rechten so stark ist. Und das haben die Linken stark getriggert und das ist ihnen eigentlich technisch hervorragend gelungen. Aber ich wundere mich schon ein bisschen über die Blödheit der ehemals Konservativen oder der CDU, dass sie das nicht durchschaut haben. Und ich glaube, der Schlüsselmoment war, dass sie wie eine Maus auf die Schlange gestarrt haben. Und die Schlange waren die Medien, diese linksdominierten Medien, die eben den CDU-Leuten glauben hat lassen, dass eigentlich ja die Welt ganz anders läuft, als sie läuft. Und dann wundern sich alle gemeinsam, dass die AfD noch mehr will als vorher. Ja. Weil natürlich diese Brandmauer, die aufgebaut wurden, in vielen Herzen ja immer mehr versickert. Also wenn die CDU jetzt schon für eine Richterin stimmt, die fürs Abtreibungsrecht bis zur Geburt ist, dann, ich meine, das war sozusagen die Schlüsselidentität der Christlich-Sozialen, dass sie sowas total bekämpfen, nicht? Also hier bricht gerade die Mitte auseinander, weil sie im Grunde aus Blödheit, weil im Grunde hätten sie eigentlich alle Macht in der Hand, wenn sie geschickt wären, aber da sind sie halt einfach nicht.
Das sind sie wahrlich nicht. Wenn wir mal noch bei der Politik bleiben, da auch eine interessante Beobachtung. Deutsche Politiker werden immer jünger und aktuell haben wir mehrere Dutzend unter 30-Jährige im Bundestag sitzen. Junge Menschen haben aber zumeist eine höhere Risikoaffinität zum einen und sind auch anfälliger für Ideologien. Würden Sie ein Mindestalter für politische Ämter einführen und falls ja, wie würden Sie das Ganze begründen?
Also das ist toll, dass Sie mir diese Frage stellen, weil das ist eine Beobachtung, die ich auch schon länger habe. Natürlich als in erster Linie, weil ich immer älter werde. Aber so kleiner Scherz am Rande. Aber auch deswegen, weil ich merke, dass das Alter, also diese das Alter und die Erfahrung, dass die nichts mehr wert sind. Man sieht das ja eben bei vielen Mainstream-Medien, dass auch hier immer jüngere, Anführungszeichen, Experten verkauft werden, die ganz nachweislich keine Ahnung haben, die da herumstottern und irgendwas Banales von sich geben. Und als Psychiater merkt man, dass die eigentlich nur diese 2 Minuten überbrücken müssen und möglichst gescheit ausschauen wollen, aber die gar keinen inhaltsleer sind im Grunde. Und das, was für Journalisten gilt, gilt für Politiker genauso. Politiker brauchen immer weniger echte Kompetenz, sondern die brauchen halt einen guten Social-Media-Auftritt und die müssen halt markige Sprüche stellen. Und das können die Jungen besser als die Alten. Nicht? Wir hatten ja hier auch einen sehr jungen Bundeskanzler plötzlich, nicht? Der halt auch mit den Social-Media sehr viel getrickst hat und mit Umfragen und so weiter. Nicht? Also die sind da geschickter, aber sie haben diese Differenzierungsfähigkeit nicht. Also dieses einerseits, andererseits, nicht diese verschiedenen Nuancierungen. Und ich bin schon ein Fan davon, die Weisheit des Alters eben auch zu nutzen. Also ich habe viele 80-jährige Freunde zum Beispiel. Ich bin ja selber nicht mehr ganz jung, aber ich schätze diesen Überblick dieser Menschen über 60 Jahre. Ich habe gerade gestern mit einem 80-jährigen Freund geredet und habe ihn gebeten, ob er mein neues Buch lesen kann. Und er hat gesagt, naja, weiß er so wenig, sage ich, aber ich meine, mit der Erfahrung, die Sie da haben, wir sind bei Sie, sein Philosoph, da, ich meine, das ist für mich einfach beglückend, nicht? Also so diese, und ich merke, dass viele Junge gar nicht mehr die Sensibilität haben. Sie spüren gar nicht mehr, was sie alles nicht wissen, weil das Wesentliche an einem kompetenten Menschen ist, dass er weiß, wo seine Kompetenz zu Ende ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eine wandelnde, eine tickende Zeitbombe. Und viele Berater heutzutage haben keine Ahnung, wo sie begrenzt sind und wissen gar nicht mehr, was sie wissen und was sie nur glauben und was sie meinen und was sie vermuten. Diese Unterscheidung können die gar nicht treffen. Und das ist ja ein bekanntes psychologisches Phänomen, dass je weniger einer kann, umso eher überschätzt er sie, nicht? Der Dunning-Kruger-Effekt, der ist ganz eindeutig vorhanden, gerade bei deutschen Politikern. Da könnte man jetzt einige Namen aufzählen, aber auf Gründen der juristischen Sanktionen, die dann gesetzt werden, mache ich das jetzt nicht, aber jeder weiß es ja ohnehin. Und deswegen finde ich diese Frage von Ihnen sehr, sehr wichtig. Weil natürlich junge Politiker auch leichter manipuliert werden können. Nicht? Die können leichter aufgeheizt werden, die können ja auch, Manipulation geht meistens über die Gefühle, die können dann emotional gewonnen werden und dann ist man ganz einsam. Ich sehe das zum Beispiel bei der Ukraine, nicht? Also dass man für Selenskyj und gegen Putin ist, das ist eine emotionale Sache, nicht? Und da muss man den Selenskyj umarmen und alles Mögliche und muss mit ihm halt nach Washington fahren und ihm das Handel halten und so weiter. Das ist alles extrem emotional gezeichnet. Und das ist bemerkenswert. Wir sind gekippt von Vernunft zur Emotion. Und deswegen wäre Ihr Vorschlag, eine Altersgrenze einzuziehen, wäre zumindest keine schlechte Idee. Aber ich meine, es gibt auch ältere Idioten, muss ich sagen, nicht? Also das ist jetzt noch nicht die ganze Lösung. Ich glaube, wir brauchen da einige Lösungen schlechthin. Mhm. Aber zumindest dieses Hochjubeln der Jugend und dieses Schlechtmachen des Alters, besonders des männlichen Alters, nicht? Also der weiße alte Mann, das ist ja wirklich schon zum Feindbild geworden. Und wenn wir uns überlegen, wer die Kompetenz hält für die letzten Jahrzehnte, dann waren das halt sehr, sehr viele weiße, alte Männer dabei, die in der Zwischenzeit alt sind. Also wenn die jetzt alle gestrichen werden, werden die durch zweit- und drittklassige teilweise Menschen ersetzt. Das heißt nicht, also Kompetenz hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber einfach, wenn man in Deutschland und Österreich die Hautfarbe jetzt mal wegzieht und das Geschlecht auch, dann bleibt halt nicht mehr viel übrig. Mhm. Und insofern ist das eine wirklich im Grunde eine anti-intellektuelle Kampagne, die hier läuft gegen das Alter und gegen die Erfahrung und gegen die Weisheit, die in den Abgrund führt. Aber wenn man sich also die deutschen Wirtschaftszahlen anschaut oder die deutsche Politik im Allgemeinen, Österreich hängt ja immer dran im Schlepptau, aber Österreich ist nie so radikal wie Deutschland, aber dann sieht man ja ganz klar, dass das Deutschland ist auf dem Thanatos. Also Sigmund Freud hat meint unter Thanatos den Todestrieb. Also ich orte bei Deutschland den Thanatos, den Todestrieb. Deutschland möchte sich selbst abschalten. Das ist ja nicht nur die Atomkraft, sondern alles. Also Autoindustrie, da könnte ich jetzt, also da wissen Sie wahrscheinlich noch mehr als ich, aber Deutschland schaltet sich ab.
Ich habe da sehr ähnliche Gedanken wie Sie und ich möchte da auch noch anfügen, ich finde das sehr sympathisch. Einer der engsten Berater meines Unternehmens, der HKCM, ist ein weißer, gleichzeitig ein sehr weiser und 86-jähriger Mann, der uns mit Rat und Tat nach wie vor zur Seite steht. Und ich sehe das ganz genauso, gerade die älteren Menschen. Bei denen weiß ich auch, dass sie ihre Ruhe schon gefunden haben, die meisten jedenfalls, und nicht quasi am Montag erstmal den Rausch des Wochenendes ausschlafen müssen, ja, wenn wir das mal ganz, ganz simpel betrachten wollen. Ich hätte noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Bonelli. Wie erklären Sie sich den Umstand, dass so viele Politiker und auch deren Anhänger nicht bereit sind, offensichtlich unzutreffende Narrative von sich zu weisen und zu überdenken, wenn sich diese als falsch herausgestellt haben? Beispielsweise, wir sahen, wie ich meine, als Gesellschaft schon recht früh, dass Corona nicht das Todesvirus war und dass seit 2015 nicht nur Gehirnchirurgen und Ingenieure nach Deutschland gekommen sind. Gibt es eine Möglichkeit, solchen Leuten die Scheuklappen von den Augen zu reißen? Denn am Ende des Tages heißt es dann, diese Verschwörung hat sich als wahr herausgestellt oder Theorie oder diese Behauptung hat nachher nicht gestimmt. Sie hatten es vorher schon mit dem Maskentragen angesprochen. Und trotzdem sagen die wiederholen die Leute ihr Narrativ immer weiter und immer weiter, um es fast schon zur selbsterfüllenden Prophezeiung für sich zu machen.
Also da fragen Sie jetzt ganz direkt hinein in mein letztes Buch, das Tabubuch. Wahrscheinlich haben Sie das auch rezipiert oder im Kopf, nicht? Also das Tabu ist ein eingepflanztes Denkverbot. Das heißt, es ist mir verboten oder ich verbiete mir selbst, darüber nachzudenken. Also dass die Kriminalität stark steigt und dass die Kriminalität von Menschen mit Migrationshintergrund ist oder vielleicht und hauptsächlich mit Asylsuchenden, nicht? Also dass das was zu tun haben könnte mit den vielen Menschen, die reinkommen. Das ist einfach ein Tabu. Und so und das ist so faszinierend, dass sich dieses Tabu sogar bei ChatGPT widerschlägt. Also als ich da recherchiert habe, habe ich gemerkt, wie das Pferd blockiert und scheut, wenn ich in diese Richtung gefragt habe. Also das ist, also ich finde das, also ChatGPT macht mir in der Zwischenzeit großen Spaß, weil da habe ich sozusagen den Zeitgeist immer bei mir, den ich fragen kann und der nie beleidigt weglaufen kann, weil normalerweise, wenn man mit einem Zeitgeist verseuchten Menschen spricht, dann läuft er beim dritten Satz beleidigt weg, weil man ja ein Schwurbler oder sonst irgendwas ist. Aber ChatGPT kann nicht weglaufen, nicht? Er kann aber nur immer dieselben Antworten geben, das geht eben schon. Also das heißt, warum? Also zum Beispiel das mit Corona. Ich meine, Corona ist deswegen komplex, weil bei Corona gibt es auch sehr viele wirtschaftliche Interessen. Was glauben Sie? Also nicht nur die Impfung, sondern eben auch die Masken ist ja, glaube ich, in Deutschland relativ bekannt geworden. Aber vor allem die Tests, nicht? Also was sich da an Milliardenbeträgen umgesetzt hat, das ist ja gigantisch, nicht? Und diese Leute haben natürlich ein Interesse, dass die Angst groß ist, weil je mehr Angst, umso mehr Masken, umso mehr Impfungen, umso mehr Tests, nicht? Also wir haben Bekannte, die sind fünfmal geimpft und haben sich sicherheitshalber trotzdem dreimal pro Woche testen lassen, weil ja eh gratis, nicht? Und das alles haben ja wir gezahlt, ne? Und Masken hatten die auch noch und nöcher, nicht? Also die haben tatsächlich dann ordentlich abgeschöpft von den Steuergeldern. Und das ist, also dieses Interesse darf man nie vergessen. Das gibt es ja bei Klima auch, nicht? Also Follow the Money müsste ja eher von Ihnen als von mir kommen. Aber im Laufe meiner 30 Jahre Psychiatrieerfahrung habe ich gemerkt, also dieser Satz stimmt wirklich. Also das Geld ist schon auch ein zentrales Motiv und ein zentrales Moment. Die zweite Ebene ist natürlich, wenn ich A gesagt habe, kann ich schwer zugeben, dass ich nicht recht habe. Besonders wenn ich ein bisschen narzisstisch ticke oder wenn ich ängstlich perfektionistisch bin und sage, ich darf keine Fehler machen. Bei beiden sage ich dann eher, ja, das A ist ja nicht so, wir wussten nicht besser und bla bla bla, aber auf keinen Fall kann ich sagen, B ist richtig. Aber ich glaube, die zutreffende Ebene ist wahrscheinlich sogar die letzte Ebene, nämlich die Ebene zu sagen, dass diese Menschen in ihrer Blase das teilweise noch immer glauben. Also die löschen einfach Studien, die löschen die RKI-Files, die löschen das alles, das ist denen nicht bekannt. Ich habe vor kurzem mit einer Grünpolitiker diskutieren müssen oder dürfen oder wie auch immer und die sagte dann, ja, es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Migranten fast keine Kriminalität haben, sondern eigentlich nur ganz andere. Und also da kannst du dann eigentlich nur noch sprachlos sein. Also vor allem wird das so schnell auch die Wissenschaft eigentlich missbrauchen. Also das Wort Wissenschaft natürlich nur nicht. Aber das kennen wir ja schon bei den Gender Studies. Das ist ja auch so ein Missbrauch von Worten. Also jedenfalls, wir sind so irrational geworden, dass wir uns aufgrund der Irrationalität schon aussuchen können, was wissenschaftlich gewusst wird und was nicht. Ich kann mich an eine andere Diskussion erinnern. Ich glaube, da war ich selber nicht dabei, sondern ich habe sie nur verfolgt. Aber es war meine Frau dabei. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls sagte einer eine sehr richtige Studie und der andere hat das weggewischt mit den Worten, naja, Studien gibt es ja in alle Richtungen, nicht? Also das heißt, wenn mir eine Studie nicht passt, dann relativiere ich sie, indem ich sage, es gibt ja Studien in alle Richtungen oder ich suche mir halt eine von 10 raus, die halt in meine Richtung geht, nicht? Also in Wirklichkeit sind wir eben in einem, nicht nur in einem vernunftfeindlichen und antivernünftigen Zeitalter gelandet, sondern auch in einem antiwissenschaftlichen, wo die Ideologie das Wort Wissenschaft missbraucht. Also das Wort wissenschaftlich erwiesen habe ich als Wissenschaftler früher sehr, sehr vorsichtig verwendet. Aber heute gibt es eine Pandemie dieses Begriffes und einen extremen Missbrauch, sodass ich das Wort wissenschaftlich erwiesen gar nicht mehr hören kann. Es kommt mir das Kotzen, wenn ich das höre, weil ich weiß, das ist höchstwahrscheinlich wieder eine Manipulation. Das heißt, da spielt sich einer als Wissenschaftler auf, der noch nie eine wissenschaftliche Zeitschrift in der Hand gehabt hat. Und das sind Politiker wie Journalisten und was auch immer. Es gibt ja jetzt eine neue Sparte, die heißt Wissenschaftsjournalist, aber das Allerschlimmste sind ja die Faktenchecker. Ich glaube, das ist ja eh schon vollkommen bekannt. Das sind reine Ideologen, die keine Ahnung von der Materie haben, aber die, glaube ich, eher mehr vorgeschickt werden, um ein Narrativ zu befestigen.
Wir halten fest, Herr Dr. Benelli, wissenschafts-antiwissenschaftlich, anti-intellektuell, das ist einfach die Zeit, in der wir aktuell leben. Und sehr erfrischend, dass wir da Persönlichkeiten haben, die ich als absolut Intellektuelle einschätze, die sich ja diesem Standpunkt widersetzen und hier auch offen klare Meinungen beziehen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war sehr interessant.
Ja, Leute, habe ich noch, schaut unten.
Gerne, ja.
Da habe ich noch einen versöhnlichen Abschluss, weil Sie fragen mich jetzt, die haben Sie mich sehr provokant gefragt, aber ich möchte sagen, ich bin trotz allem sehr optimistisch. Also ich glaube, wir kriegen das hin. Wir waren schon öfter irrational unterwegs in der Menschheitsgeschichte und die Vernunft hat immer wieder die Überhand genommen, weil unsere Vernunft, die gute Nachricht ist, unsere Vernunft ist gebaut, um die Realität zu erkennen. Und nicht, um getäuscht zu werden. Nicht? Also jede Manipulation, jede Ideologie ist ja eine Täuschung. Und das heißt, wir werden uns, wenn 10 lügen und einer die Wahrheit sagt, dann spürt man heraus, was ist wahr. Und deswegen, wenn wir heute sagen, der Kaiser ist nackt und der Virus war nicht so gefährlich oder auch Männer sind keine Frauen und Frauen sind keine Männer. Also wenn wir das sagen, spüren die Menschen, dass es stimmt. Und deswegen die Wahrheit wird sich durchsetzen, davon bin ich wirklich überzeugt.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke, Herr Dr. Bomelli.
Danke auch.